Wir glauben an einen Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, zum einen, der Geist, Licht, Liebe und Wahrheit, der allmächtig, allgegenwärtig und allwissend, unfehlbar, unveränderlich, heilig, gerecht, barmherzig und gnädig ist. Und dann, das passt, gehört eigentlich dort noch mit rein, aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Wir glauben, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert und sich in drei Personen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, offenbart. Ich habe da ein schönes Bild mitgebracht. Was könnte das sein? Ein Berg, ja. Aber das ist ein besonderer Berg, das ist nämlich ein Vulkan. Und ich dachte mir, wie kann man zum Beispiel Schöpfung darstellen? Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja? Wie kann man die Größe Gottes in der Schöpfung darstellen? Ich könnte jetzt da zig Bilder aus dem Universum an die Wand schmeißen, die das auch darstellen. Aber was für mich immer extrem eindrücklich ist, wenn ich auf der einen Seite so einen Vulkan sehe, der da richtig schön still sich in die Landschaft einfügt. Ja, aber was passiert, wenn das passiert? Wenn das ganze Ding explodiert? Was passiert da eigentlich? Und jetzt, währenddem ich hier zu Tag gesessen bin, ist mir ein Vergleich eingefallen. Weiß ja, wer von euch einen Schnellkochtopf daheim hat? Ja. So, jetzt stellt euch mal vor, es wäre dieses Überdruckventil nicht dabei. Ja? Sprichst aus Erfahrung. Das heißt, du stellst das Ding am Herd, das Überdruckventil ist entweder kaputt oder ist gar nicht da. So, und da kommt ständig Hitze von unten, Dampf entsteht und da entsteht ein Druck in diesem Kessel, sage ich jetzt mal, und irgendwann ist einfach der Druck so hoch, dass das Ding explodiert. Und genau das Gleiche passiert bei so einem Vulkan. Erleben wir momentan auf Mallorca, La Palma, der spuckt Feuer und Rauch und keine Ahnung was alles. Ja? Aber das ist für mich einfach so ein Bild, wo ich so ein Stück, also auch nur ein ganz kleines Stück von dem zum Ausdruck bringen kann, wie gewaltig Gott diese Natur geschaffen hat, diese Erde geschaffen hat. Es ist, ja, sag ich jetzt mal, flüssiges Gestein im Erdkern und ja, irgendwann, wenn da der Druck, sag ich jetzt mal, zu hoch ist, der da ist, und dann sucht sich, sag ich jetzt mal, diese Lava, die schwächste Stelle, wo einfach der Druck, auf Deutsch gesagt, abgelassen werden kann. Und wenn man sich das bewusst macht, was Gott da so für eine Energie in diese Erde hineingelegt hat, die sowas zustande bringt, ich finde das einfach gewaltig. Also unglaublich einfach. Und mit diesem Gott haben wir es zu tun. Mit diesem Gott, der diese Erde in der Form, in der Art und Weise, wie wir sie hier vorfinden, geschaffen hat. Wobei ich natürlich ergänzend noch dazu sagen muss, vor circa 6000 Jahren, also wir, die wir an die wörtliche Auslegung der Bibel glauben, sind davon überzeugt, eben auch ich, dass diese Erde nicht älter als 6000 Jahre alt ist. Ungefähr. Das heißt, vor 6000 Jahren in etwa war diese Erde noch um ein Vielfaches schöner. Wir Menschen haben in der Zwischenzeit vieles kaputt gemacht. Vieles ist nicht mehr so schön, so toll, wie es Gott ursprünglich geschaffen hat. Aber trotz allem können wir an so manchen Stellen einfach sehen, wie großartig doch die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, einfach wie er sie geschaffen hat. Es ist gewaltig. Und wie es eben auch hier in unserem Glaubensbekenntnis eben heißt, glauben wir, dass Gott ein Schöpfergott ist. Und wir glauben nicht an irgendeine, Schöpfung, die in Jahrmillionen, keine Ahnung was, erschaffen worden ist. Die Evolutionstheorie, die geht ja gar nicht mal von einem Schöpfer aus. Aber es gibt eine sogenannte theistische Evolutionstheorie. Das heißt, sie sagen zwar, am Anfang waren Schöpfer, aber dann sind auch Jahrmillionen gekommen. Und in Jahrmillionen ist das ganze Leben entstanden. Stimmt so nicht. Wir glauben es auch nicht. Wenn die Bibel sagt, in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen ist die Erde entstanden, dann ist sie in 6 Tagen entstanden. Ganz einfach. Fakt, Ende, Deckel drauf. Da gibt es für uns auch keine Diskussion. Ja, man könnte doch und so weiter, gibt es nicht. Jetzt kommen natürlich dann auch Argumente, die sagen, ja, wie soll das passieren? Ein Baum, der vielleicht, wenn du den jetzt so anschaust, 50, 80 Jahre alt ist, ja, und der soll in einem Tag entstanden sein, der normalerweise unter normalen Umständen 50, 100 oder keine Ahnung wie viele Jahre braucht. Ja, trauen wir das Gott nicht zu, dass er, der alle Macht, alle Kraft hat, dass er auch einen Baum innerhalb von einer Sekunde so schaffen kann, als wenn der schon 100 Jahre lang dort stehen würde. Gott ist imstande, alles zu tun. Und ich traue es ihm zu 100% zu, dass er genau das auch tut. Oder ein Tier, was normalerweise zig Jahre braucht, um eine gewisse Größe und Gestalt einzunehmen. Ja, wieso soll Gott es nicht in einem Nu machen können, wenn er diese ganze Erde in all der Schönheit geschaffen hat? Und das einfach nur ein ganz kurzer, knapper Einblick, dass Gott diese Erde geschaffen hat. Und da wir, und da ging es auch die letzten zwei Male drum, daran glauben, dass Gott diese Bibel, dieses Wort Gottes, was wir hier haben, eingegeben hat, inspiriert hat, dass das Gottes Wort ist. Aufgrund dessen glauben wir auch, dass wenn er von 6 Tagen spricht, dann waren 6 Tage. Und keine Ahnung, wie viele Millionen Jahre. Und dass er am 7. Tag geruht hat. Ja, das glauben wir, ganz einfach. Und da gehört einfach Glauben dazu. Meiner Überzeugung nach gehört eigentlich mehr Glauben dazu, an die Evolutionstheorie zu glauben, als an einen Schöpfergott. Und damit möchte ich einfach dieses Thema, sage ich mal, abschließen. Und weil einfach ich das so ein klein wenig verdeutlichen wollte, wie groß, wie mächtig, gewaltig Gott ist, habe ich einfach dieses Bild von diesem Vulkan gewählt. Jetzt gehe ich aber mal weiter. Es gibt ja einen Spruch, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Gibt's. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ob das möglich ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist nicht meine Philosophie. Es geht im Grunde genommen um Gottes Wesen. Gottes Wesen. Und ich möchte jetzt einfach mal diesen Vers ummünzen. An Gottes Wesen wird die Welt genesen. Genau, und deswegen möchte ich einfach auf verschiedene Punkte eingehen. Einmal Gottes Geist, dann geht es um, also was diesen Gottes Geist auch beinhaltet. Gott ist immateriell, Gott ist unsichtbar, Gott ist Leben, Gott ist eine Persönlichkeit. Gottes Geist, da werde ich jetzt im Moment nicht gleich konkret drauf eingehen, da komme ich dann später dazu. Aber ein Unterpunkt ist auch noch, also ein Wesen Gottes ist auch Gottes Licht. Man sagt, ja, Gottes Licht, ja, okay, ja. Wie macht sich das sichtbar, also wie wird es sichtbar? Gott, gibt's also habt ihr da eine Idee, wie Gottes Licht, wie man das ja einfach darstellen könnte, wie das sichtbar werden könnte? Genau. Also Gott, der selber Licht ist, kann auch Licht schaffen. Genau, hast du recht. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, 1. Johannes 1, Vers 5, und da heißt es, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und genau das ist Fakt. Gott ist Licht. Es heißt nicht, Gott könnte Licht sein. Gott, ja, bewegt sich in einem Umfeld von Licht. Nein, Gott ist Licht. was bewirkt Licht? Wenn wir kein Licht hätten, könnte auf dieser ganzen Erde nichts existieren, nicht einmal wir. Wenn du Menschen in einen dunklen Raum einsperrst, dann verkümmern die mit der Zeit. Die werden krank, keine Ahnung, was da alles passiert. Licht ist notwendig für uns als Menschen, aber vor allem auch für unsere Pflanzen. In der Schule, glaube ich, weiß nicht, ob ihr das in der Schule habt, wie nennt man diesen Vorgang von Licht und Pflanzen?
Photosynthese.
Genau. Photosynthese, sehr gut. Hast du gut aufgepasst, ja? Naja, genau das ist es. Was passiert da, wenn du das jetzt noch weißt? Was passiert da? Erklär es uns mal kurz. Sehr gut, ich bin begeistert. Genau das ist es. Licht tritt auf die Pflanze ein, wie du schon sagst, Nährstoffe, Kohlendioxid und so weiter. Und da wird es umgewandelt und das, was wir täglich zum Ein- und Ausatmen brauchen, Sauerstoff, wird von der Pflanze erzeugt. Licht ist unglaublich wichtig. Das macht man sich gar nicht so bewusst. Und was heißt hier, was steht hier? Dass Gott Licht ist. Gott ist dieses Licht. Und er gibt nicht nur Licht, er erscheint nicht nur als Licht, sondern er ist dieses Licht. Und das ist auch ein Wesen Gottes. Ja? Und dann, wie drückt sich das zum Beispiel auch im Alten Testament aus? Dieses Licht, Gott. Also das Gott so zum Ausstrahlen bringt.
Ja, Feuersäule.
Genau, das hatte ich auch aufgeschrieben. Feuersäule. Ja, was macht die Feuersäule? Ja, aber wenn du es jetzt genau nimmst, kommen da dann auch wieder Eigenschaften von Gott drin vor. Nicht nur, dass dieses Licht vorhanden ist. Das Licht war notwendig, wenn das Volk Israel in der Nacht, sag ich jetzt mal, durch die Wüste gewandert ist. Ja, dann brauchten die Licht, die mussten ja wissen, wo sie hin sollen. Und dann hat Gott diese Feuersäule geschaffen, die dem Volk Israel vorwegging und sie genau wussten, wo sie hinlaufen mussten. Und die war so hoch, dass selbst in, ich meine, das war ja ein richtig langer, sage ich jetzt mal, Völkermarsch, wenn man so sagen will. Ja, das waren jetzt nicht nur ein paar hundert Meter, sondern das ging kilometerlang. So, und das heißt, wenn jetzt keine Feuersäule da gewesen wäre, hätten die irgendwann sich verlaufen. Aber anhand von dieser Feuersäule wussten die ganz genau in diese Richtung muss man gehen, da ist die Spitze. Gott hat in Form von dieser Feuersäule deutlich gemacht, ja, ich bin das Licht, das euch vorausgeht. Was ist noch passiert? Gott ist Mose begegnet. Einmal beim Dornbusch, genau. Der Dornbusch ist ja nicht verbrannt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das letztens, bin ich mit dem André und noch jemanden am Sportplatz gewesen, da haben wir so Reisig und so ein Zeug verbrannt. Wisst ihr, wie schnell so ein Reisighaufen in Flammen aufgeht und dann ist vorbei? Das geht ratzfatz. Aber dieser Dornbusch, der hat nicht aufgehört zu brennen. Der hat gebrannt und ist nicht verloschen. Und dann ist Mose darauf aufmerksam worden, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt da nicht. Und ist dann hingegangen und ist dort Gott begegnet. Und Gott ist ihm auch, sag mal, als ein Licht erschienen. Nicht persönlich, weil wir Gott also nicht persönlich ertragen könnten, wenn wir ihm direkt begegnen würden. Aber Gott ist Licht. Und dann ist eben auch, das ist dann später passiert, als er dann am Berg Horeb war und die Gesetzestafeln gekriegt hat, also das zweite Mal, dann hat er gesagt, Gott, ich will dich sehen. Und dann hat Gott gesagt, nein, du kannst mich nicht sehen. Wenn du mich von Angesicht zu Angesicht sehen würdest, würdest du sterben. Aber Gott hat eins gemacht. Er hat gesagt, du kannst mir hinterher schauen. Dann hat er quasi, wie man so sagen will, seine Hände über diesen Felsspann oder Felskluft gehalten. Und Gott zog vorbei und dann hat er quasi seine Hände quasi wieder weggenommen und Mose konnte ihm hinterher schauen. Und das hat einen derartigen Eindruck auf ihn gemacht, dass als er runterkam, sogar sein Angesicht so geleuchtet hat, dass die Leute den Eindruck haben, die sind regelrecht geblendet. So den Eindruck hat es gemacht. Aber er hat nur Gott hinterher geguckt. Da war Gott schon längst wieder was weiß ich wo. Und selbst das hat auf ihn eine derartige Ausstrahlung gehabt. Gott ist Licht. Und er will, dass wir in seinem Licht wandeln. Das zweite, dritte Wesen, das Gott auch hat, ist Liebe. Und das heißt, wird im 1. Johannes 4, Vers 16, wird es zum Ausdruck gebracht. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. So, und dann, wenn man damit aufhört, sagt, okay, Gott hat uns lieb. Alles gut. Das ist aber dann wieder eine Eigenschaft. So, und hier heißt es, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Und deswegen kann er auch nichts anderes machen, als liebevoll handeln. Ja? Wie drückt sich das aus? Und da merkt man auch wieder die Verbindung, dass man Wesen Gottes und Eigenschaften, die Gott besitzt, auch nicht zu 100%ig auseinandertrennen kann. Das geht manches Mal einfach ineinander über. Und da zum Beispiel eines ist, und das ist das Herausragendste, das werden wir auch nachher, wenn wir das Abendmahl miteinander halten, auch sehen, die Erlösung, die Gott durch Jesus geschaffen hat. Was hat Jesus dazu bewegt, dort ans Kreuz zu gehen? Was hat Jesus dazu bewegt, ja, sich dort an dieses Kreuz hinnageln zu lassen? Weil der David so ein netter Kerl war. Nee, garantiert nicht, oder ich. Wir wollen alle zwar keine nette Kerle. Im Gegenteil, wir sind im Grunde genommen, im Kern unseres Wesens sind wir böse. Beide. Machen wir keinen Unterschied. Also das kann es ja nicht sein. Also kann es nur der einzigste Grund sein, dass Jesus uns so unglaublich lieb gehabt hat, dass er diesen Weg für uns gegangen ist. Und Gott sagt in seinem Wort, wie ich es hier schon gesagt habe, Gott ist Liebe. Es ist sein Charakter. Das ist mit ihm so tief verbunden und verwurzelt, es geht gar nicht anders. Gott ist Liebe und er hat uns unendlich lieb. Und der eine Ausdruck ist der, dass er für mich, für meine Sünden, für meine Bosheit, für mein schlechtes Verhalten gestorben ist und mir ewiges Leben gegeben hat. Durch Jesus. Das ist der größte Ausdruck seiner Liebe. Und da gibt es noch eine ganze Reihe mehr, wo Gott einfach diese Liebe zum Ausdruck bringt. Wo dann auch wieder, Eigenschaften von Gott mit hineinwirken. Wie oft zum Beispiel hat das Volk Israel durch ihr böses Verhalten, auf das ja Gott regelrecht, wenn man so sagen, ins Gesicht geschlagen, ihm wehgetan, weil sie einfach Dinge getan haben, die ihm nicht wohlgefällig waren. Und dann, möchte ich jetzt mal weitergehen, und zwar um Gott ist Geist. Ja, Gott ist Geist. Ist es irgendwie so ein Gespenst, was da in der Gegend rumschwirrt?
Nö,
natürlich nicht. Also könnte man sich jetzt denken, aber es ist wirklich nicht so. Gott ist Geist, das heißt, er ist auf der einen Seite, wie es auch in dem Unterpunkt steht, Gott ist immateriell. Aber um einfach Gottes Wesen, Gottes Eigenschaften, um das noch besser kennenzulernen, um auch dieses Erkennen zu, ja, okay, Gott ist immateriell, ja, ist es einfach wichtig, dass ich die Bibel studiere, dass Gott sich mir in seinem Wort offenbart. Und das will er. Er will sich uns offenbaren. Ja, aber dafür muss ich hingehen und muss auch in dieses Wort, in diese Bibel hineinschauen. Muss ich einfach auch gucken, was steht da wirklich über Gott. Und da heißt es eben im 1. Korinther 2, Vers 10, uns aber hat Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Gott hat uns Dinge offenbart durch seinen Geist. Dann im Epheser 1, Vers 17 heißt es eben, auf dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst oder in der Erkenntnis von ihm selbst. Gott ist es, der uns das offenbaren muss. Wir können das gar nicht alles erkennen. Ja? Also Gott ist immateriell. Und das sagt er auch hier sehr deutlich im Lukas 24, Vers 39. Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Ja, auf der einen Seite ist Gott, sag ich jetzt mal, immateriell. Er ist Geist. Und die Jünger, könnt ihr euch vorstellen, er ist plötzlich, die Jünger waren in einem Raum, wie wir hier, und plötzlich steht er mitten im Raum. Der Raum ist aber verschlossen. Das heißt, er kam nicht durch die Tür, er kam plötzlich war er da. Er war aber auf der einen Seite war er immateriell, aber er konnte trotz allem Materie annehmen. Das heißt, Gott ist unabhängig davon, ob jetzt hier eine Mauer da ist oder nicht. Er kann beides. Er kann auf der einen Seite immateriell sein, auf der anderen Seite materiell. Das übersteigt unser Verständnis, weil wir das ja nicht können. Wenn ich jetzt versuchen würde, durch die Wand zu gehen, dann würde ich mir eine kräftige Beule einhandeln. Ja? Aber Gott ist in der Lage, Dinge, also wenn er Gott uns geschaffen hat, die Materie geschaffen hat, dann ist er auch imstande, diese Dinge zu tun. Also er ist unabhängig von Materie. Er ist auf der einen Seite zwar immateriell, aber trotzdem auch unabhängig von Materie. Die Bibel sagt aber auch, Gott, er hat Augen, er hat Füße, er hat Hände, er hat Ohren und so weiter. Ja, wie kann das sein? Ein Gott, der immateriell ist, wie kann der Augen haben, wie kann der Füße haben, Hände haben, Ohren haben und so weiter. Ja, das ist einfach so, wenn Gott, wie ich schon gesagt habe, uns als Menschen geschaffen hat, dann kann der all diese Dinge auch schaffen. Dann hat er die Macht und die Kraft, ja auch selber, sage ich jetzt einmal, zu gucken, zu laufen, also anzufassen oder zu hören und so weiter. Und da wird es eben im 1. Könige 8, Vers 29 wird es deutlich, da heißt es, dass dein Auge Nacht und Tag offen sei, lass dein Auge Tag und Nacht offen sein über diesem Haus, über den Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll das selbst sein. Da wird aufgefordert, ja Herr, lass deine Augen offen sein. Das heißt, Gott sieht, was da los ist. Gott sieht uns. Und da gibt es eine andere Stelle im... So, wo habe ich das jetzt? Genau. Da heißt es im 2. Chroniker 16, Vers 9... Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, die mit ganzem Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um Ausschau zu halten. Wer mit ganzem Herzen diesem Gott, Jesus, nachfolgt. Dieser unsichtbare Gott. Er hat Augen, um zu sehen. Und er weiß ganz genau, was ich treibe oder nicht treibe. Er schaut in Dinge rein, die anderen verborgen sind. Ja? Ich kann heute, wenn ich dir begegne, ich kann der netteste, freundlichste Mensch sein und kann aber zu Hause ganz böse Dinge tun, was kein Mensch sieht. Ja? Aber Gott sieht dort hinein. Gott weiß genau, was ich mache, wenn mich Menschen nicht sehen. Er sieht alles. Dann... Er hat, wie es hier sagt, heißt Füße. Dann heißt es, lasst uns eingehen in seine Wohnungen und niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Lasst uns einfach, also nichts anderes ausgedrückt, zu den Füßen Gottes, ja, niederfallen und ihn anbeten. Ja. Ein Ausdruck dafür, dass Gott auch Füße hat. Ja. Und Gestalt annehmen kann. Dann sagt die Bibel, Gott, er hat Hände. Sieh, die Hand Gottes ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Gott ist imstande, einzugreifen, wenn es notwendig ist. Wenn ich in einer Notsituation bin und ich einfach aus dieser Not heraus diesen lebendigen Gott anrufe, dann ist er imstande, einzugreifen. Wenn man so sagt, seine Hände zu benutzen, um mich vor Schlimmerem zu bewahren. Oder Augen, Ohren und sein Angesicht. Dann heißt es, denn die Augen des Herrn gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Und dann, und das ist, ja, fällt für den meisten vielleicht jetzt nicht unbedingt, das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Was ist böse? Böse ist in den Augen Gottes alles das, ist einfach Sünde, wenn man so sagen will. Sünde wird heutzutage nicht so gern mehr gebraucht. Ja. Man sagt, ja, man kann doch heute nicht mehr von Sünde reden. Doch, die Bibel sagt ganz klar, wenn ich mich gegen Gottes Gebote verhalte, dann begehe ich eine Sünde. Und die Bibel sagt auch ganz klar, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Wird im Alten Testament schon sehr, sehr deutlich auch zum Ausdruck gebracht. Ja? Gott kann Dinge tun, die, ja, sage ich jetzt mal, was von ihm erschaffene Glieder auch tun. Ne? Wie ich es jetzt gerade auch schon erwähnt habe. Und dann, Gott ist immateriell, ja, richtig. Aber es gibt einen, der Gott gesehen hat. Und das wird im 1. Johannes, im Johannes 1, Vers 18 zum Ausdruck gebracht. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, also Jesus, der in des Vaters Schoß, der hat ihn uns kundgemacht. Jesus, er war in der Lage, Gott zu sehen. Er hat ihn gesehen und er hat ihn uns, ja, wie die Bibel hier sagt, kundgemacht. Das nächste wäre, Gott ist unsichtbar. Das heißt, für unsere Augen nicht sichtbar. Und das habe ich jetzt vorhin auch schon kurz erwähnt. Als Mose Gott sehen wollte, ist Gott an ihm vorbeigezogen. Er konnte ihn nicht direkt sehen. Ja? Weil er sonst hätte sterben müssen. Weil er, und das heißt auch im 1. Timotheus 6, Vers 16, wird gesagt, der allein Unsterblichkeit hat, also damit ist Gott gemeint, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Ja? Das heißt, Gott wohnt in einem Licht, wo wir keinen Zugang haben. Aber er ist trotzdem real, er ist da, er ist erfahrbar. Und wenn wir, wo wir vorhin, ja, weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt, ich meine, viele von uns ja, dass Gott in unserem Leben an verschiedenen Stellen einfach erfahrbar ist, wenn wir zu ihm beten, dass er dann Gebete erhört. Und plötzlich, ja, erleben wir, ja, das, ja, wirklich, ein, wenn wir so sagen, ein Wunder. Das, wir wussten genau, das hätte so nicht passieren können. Und trotzdem hat Gott es gemacht. Und da habe ich in meinem Leben, wenn ich zurückschaue, ganz, ganz oft das schon erlebt. Das, als ich damals vor vielen Jahren meine Ausbildung als Koch angefangen habe, wohlgemerkt, Koch ist eine der schwierigsten Ausbildungen, die es überhaupt gibt. Ich hatte damals noch epileptische Anfälle und musste Tabletten diesbezüglich nehmen. Und die waren aber so, dass die im Grunde genommen meinen Körper runtergefahren haben. Das heißt also, ja, einfach mehr oder weniger so stillgelegt, kann man fast sagen. Das heißt, ich konnte schlafen, was ich wollte. Ich war eigentlich immer etwas müde. Manches Mal auch sehr unkonzentriert, konnte mir Sachen sehr, sehr schlecht merken, also auswendig lernen und so weiter. Und dann könnt ihr euch vorstellen, der Kochberuf selber ist ja schon eine sehr harte Ausbildung. Und dann hast du noch dieses Defizit. Stellt euch vor, ich stand, also mein Chef hat mir erklärt, so und so machst du Spätzle. Kennen wir alle, ne? Spätzle, ja? Okay. Der war weg. Ich habe das Material noch zusammen. So, und dann plötzlich dachte ich mir, oh wei. Wie, was hat er jetzt gesagt? Wie muss ich die jetzt machen? Ich habe es nicht mehr gewusst. War weg. Und dann stand ich da und habe gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, lass mir das jetzt wieder einfallen. Ja? Und so einen Arbeitsschritt nach dem anderen kam dann wieder, aha, das muss ich als nächstes machen, das als nächstes, das als nächstes. Ich habe das dann hingekriegt, ja. Aber halt auch deutlich langsamer als alle anderen, die das natürlich kapiert haben und dann gleich wussten, okay, 1, 2, 3, 4, 5, zack, zack, und dann war das fertig, Ende. So, und ich habe halt mindestens die doppelte oder noch länger gebraucht an Zeit. Da habe ich an ganz, ganz vielen Stellen wirklich Gott erlebt, erfahren, wie er meine eigene Schwäche, wie er mir geholfen hat gegen meine eigene Schwäche, die ich ja damals hatte. Und so gab es in meinem ganzen Leben ganz, ganz, ganz viele Stellen, wo ich wirklich Jesus erlebt habe oder Gott erlebt habe. Und wo man sagt, ja, okay, ist irgendein Gott, der nebulös irgendwo in der Gegend rumschwirrt, keine Ahnung, wie soll der dir helfen? Ja, es gibt Situationen, wo man Gott ganz konkret erfahren kann. Und das kann jeder Einzelne von uns, kann das haben. Oder eigentlich ganz nebensächliche Dinge. Ich habe irgendwas verlegt und nicht mehr gefunden. Ich habe Gott gebeten, schenkt, dass ich es doch wieder finde. Es ging manches Mal nicht sofort. Aber irgendwann, weil, und ich bin da 10-mal dran vorbeigelaufen, ich habe es nicht gesehen. Und irgendwann fällt mir auf, ja, da liegt es. Sag, was da? Und Gott hat mich das wieder finden lassen. Und so kann man Gott an unterschiedlichsten Stellen, diesen unsichtbaren Gott erleben, erfahren und einfach auch sehen, dass er, obwohl er unsichtbar ist, trotzdem real ist. Real und erfahrbar. Damit mache ich jetzt aber Schluss. Und da geht es dann eben um einmal zum einen den Unsichtbaren und dann Gott ist Leben und dann Gott hat eine Persönlichkeit. Diese drei Punkte oder zwei Punkte, die stehen jetzt noch aus. Das bin ich euch nur schuldig. Okay, dann bete ich noch kurz und dann machen wir weiter. Lieber Herr Jesus, wir freuen uns darüber, dass du ein so großartiger, so erhabener Gott bist. Herr, und wenn wir die Schöpfung, die du geschaffen hast, so anschauen, dann können wir eigentlich nur so in Staunen kommen über diesen dir, über dich, diesen Großen, diesen Erhabenen, diesen Mächtigen. Gott, der so gewaltig ist, so kräftig ist, und danke, dass wir an so vielen Stellen dich schon erleben durften, erfahren durften und kennenlernen durften und wissen, Herr, du bist ein Gott, der Wunder tut und der auch heute noch imstande ist, Wunder zu tun. Du bist so mächtig und so gut. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. Amen.